redet, ist nicht tot.
Willkommen zur ersten Folge Wirtschaftskunde mit Rüdiger Bachmann, University of Notre Dame, Christian Bayer, Uni Bonn und Holger Klein im Uni Hemd. Tag, Männer.
Hallo, Holger.
So, was machen wir hier eigentlich?
Wirtschaftskunde, dachte ich, oder?
Ja, das heißt, wir fangen ganz unten an und ihr erklärt mir alles, was ich zur Wirtschaft wissen muss.
So machen wir das. Versuchen wir es mal.
Hätte ich mir irgendeine schlaue Frage ausdenken sollen vorher, ne?
Ja.
Ach, verdammt. Nee, dann steigen wir mit Politik ein. Da kann ich wenigstens eine Meinung oder eine Haltung zu entwickeln. Die Nachricht der Woche war, also wir nehmen in der Kalenderwoche, egal, Mitte August nehmen wir auf, Nachricht der Woche war, Olaf Scholz soll Kanzlerkandidat werden für die SPD. Da denke ich, weil ich bin schlicht, an Brechmittel, G20 und Cum-Ex und halte ihn deshalb für ungeeignet. Woran denken eigentlich die Ökonomen, wenn die so eine Nachricht hören?
Ja, ist schwierig, ja. Du erwischst mich gleich doppelt, ne?
Ja, weil du SPD-Mitglied bist oder wieso?
Ja.
Ernsthaft?
Ja, ja. ja, ich find's gut, ja. Und warum? Woran denke ich? Ja, ich denke an Corona-Krise und Stabilisierung der Konjunktur, ausgeglichene Haushaltspolitik. Naja.
Aber hat Scholz eine ausgeglichene Haushaltspolitik zu verantworten? War das nicht Schäuble vorher mit seiner schwarzen
Null? Nee, das war bis dieses Jahr, war Scholz schon Anhänger davon, ausgeglichene Haushalte vorzulegen.
Mhm. Kann aber jetzt doch sowieso nicht mehr.
Ja, jetzt nicht, ne? Aber jetzt wäre auch nicht sinnvoll, denke ich.
Ja, also was mich überrascht ist, dass du nicht auch seine Hamburger Zeit erwähnst.
Das war G20.
Ja, das waren schon ein bisschen mehr als G20. Also ich meine, der Christian ist ja sozusagen ein alter SPD-Hautdegen, das kann man ja vielleicht gleich mal hier sagen. Mhm. Insofern ist er natürlich, und zwar jetzt sagen wir mal nicht vom Kevin-Kühner-Typ, um es mal vorsichtig zu formulieren. Insofern kann ich schon verstehen, dass er sich freut über Olaf Scholz. Mich überrascht, dass er die Wohnungspolitik zum Beispiel nicht erwähnt hat. Denn Hamburg steht ja auch als Stadt ganz gut da. Und das geht wohl, kann man auch als Nicht-SPDler, der zum Beispiel ich bin, ja zunächst mal neidlos anerkennen, dass da durchaus gute Politik gemacht wird. Das ist natürlich nicht nur Olaf Scholz, geht natürlich nicht nur auf Olaf Scholz zurück. Der hat ja jetzt schon länger nicht mehr für Hamburg Verantwortung. Aber immerhin, es hat in seiner Zeit angefangen oder wurde weitergeführt sozusagen. Dieser spezielle, eher, sagen wir mal, sozialliberale SPD-Kurs. Da gibt es natürlich Vorgänger von Donani, Foscherau und solche Leute, aber in diese, sagen wir mal, in diese Tradition der SPD gehört Olaf Scholz. Und ja, da hätte ich jetzt gedacht, dass du auch noch begeistert bist.
Nee, das stimmt natürlich. Das stimmt. Das ist, ich meine, Wohnen ist ein Megathema. Wird es weiterhin sein. Wir haben in den letzten Jahren eine Überraschung gehabt im Sinne von Bevölkerungswachstum und von daher sind für die letzten 10 Jahre, sagen wir mal, die Planungen überall im Wohnungsbau haben sich einfach als falsch herausgestellt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie vor 10, 15 Jahren darüber geredet wurde, dass wir Straßenzüge mal abreißen sollten in manchen Städten.
Ernsthaft?
Ja, ja, sicher. Ganz einfach deshalb, weil wir rückläufige Bevölkerungszahlen prognostiziert haben. Das ist nicht passiert, weil wir eine ganz andere wirtschaftliche Entwicklung gehabt haben in der Bundesrepublik als im Rest Europas und wir deshalb so eine hohe Binnenwanderung in die Bundesrepublik hatten aus dem Rest Europas. Das ist ein Riesenthema. Wir haben halt im Grunde genommen viel zu wenig Wohnraum produziert, gebaut und auch einfach zu wenig Land in den meisten Städten zum Bebauen ausgegeben und nicht hinreichende Planungen geschaffen, um in die Höhe zu bauen und das steckt letztlich hinter dem Anstieg von den Mietpreisen in vielen Städten. Und Hamburg, da hat Rüdiger recht, ja, Hamburg ist da die absolute Ausnahme bei den Großstädten. Ähnliche Bevölkerungsdynamik wie die anderen deutschen ganz großen Großstädte, ja, aber genau die entgegenläufige Mietpreisdynamik. Also die Mieten sind in Hamburg tendenziell gefallen über die letzten paar Jahre, weil einfach viel mehr gebaut wurde als in anderen Städten. Ist genau das Gegenbeispiel zu Berlin, aber auch zu München. Berlin hat man Preise reguliert, dadurch wird besonders wenig gebaut, das Problem wird eher größer Und in Hamburg hat man eher, sagen wir mal, eine Wohnungsangebotspolitik gefahren. Sicherlich mit so einer sozialen Komponente.
Bevor in Berlin die Preise angefangen wurden zu reguliert zu werden, wurde hier auch nur Zeug gebaut, was sich normale Menschen gar nicht mehr leisten können.
Ja, das Problem ist, also das ist ein vielschichtiges Problem oder eine vielschichtige Frage, wenn wir uns über Wohnungsbau unterhalten. Mhm. Sicherlich ist es so, dass gezielt in den letzten Jahren eher im hochpreisigen Segment wahrscheinlich gebaut wurde. Wobei weder Rüdiger noch ich, glaube ich, wirklich Wohnungsbauexperten sind, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber das hat viele Gründe. Ja, das hat was mit zunehmender Einkommensungleichheit sicherlich zu tun, dass also dort in dem hochpreisigen Segment auch Nachfrage stärker gewachsen ist als im niedrigpreisigen Segment. Das hat sicherlich auch was mit Regulierung zu tun. Wenn Wohnungen sowieso relativ Neubauten insbesondere sowieso relativ teuer sind, aufgrund von entsprechenden Umweltschutzregulierungen etc., na dann kann ich sowieso nur hochpreisig neu bauen. Und das hat aber was mit Landknappheit zu tun. Ja, wenn ich Land sehr knapp halte, dann ist klar, dass das Land eben teuer ist, auf dem ich baue. Und auch das drängt dann in das hochpreisige Segment. Das wird einfach dann sehr schwierig, niedrigpreisig dann zu bauen. Nicht so weit runter kann ich nicht mit der Bauqualität vermutlich gehen.
Wo du gerade sagtest, ihr seid keine Immobilienexperten, ist ja immerhin unsere erste Sendung. Was für Experten seid ihr denn eigentlich?
Ja, wir beide sind Makroökonomen. Wir haben gemeinsame Sachen. Also wir interessieren uns sehr für Konjunkturfragen, ganz abstrakt gesprochen, also alles, was mit, sagen wir mal, dem Auf und Ab des ökonomischen Geschehens so zu tun hat und wie wir das verstehen können, welche Ursachen da sind, welche sozusagen, wie sich sozusagen so ein Konjunkturimpuls dann durchfrisst durch die Ökonomie, ja, und wer da beteiligt ist und welche Entscheidungen da beteiligt sind. Und wir tun das allerdings in einem Rahmen, der sozusagen in den letzten 15, 20 Jahren in der Makroökonomik hochgekommen ist, der sehr sozusagen an mikroökonomische Forschung anknüpft, also mit anderen Worten sehr ins Detail geht, sehr guckt, wie eigentlich auf der Mikroebene, also einzelne Firmen, einzelne Haushalte bestimmte Entscheidungen treffen. Und das ist so, glaube ich, unsere Gemeinsamkeit. Meine Spezialität dann jetzt nochmal abgesehen davon ist, dass ich mich in den letzten Jahren sehr viel mit Survey, also Umfrageforschung beschäftigt habe. Also wenn ich die Leute frage, in meinem Fall eher Firmen, aber zum Teil auch Haushalte, wie sie eigentlich ihre Situation sehen, wie sie ihre Unsicherheiten sehen, wie sie ihre Erwartungen sehen. Und das wirklich sozusagen die Leute, das ist neu. Das mag für den Laien, der mit der Ökonomik nicht so zu tun hat, vielleicht überraschend sein. Warum kann man fragen, habt ihr das nicht schon immer gemacht? In der Tat ist es so, die zum Beispiel Politologen und Soziologen machen das häufiger, dass sie Leute einfach fragen, was sie denken über gewisse Dinge. Aber in der Ökonomik war das jahrelang, jahrzehntelang, müssen wir sagen, tatsächlich verpönt. Wenn man das mal ideengeschichtlich verfolgen will, war so ein übertriebener Behaviorismus. Also mit anderen Worten, das hat nur gezählt, was die Leute tun, aber nicht, was sie sagen, dass sie tun oder was sie erwarten. Und das hat sich geändert und da sind, glaube ich, ganz spannende Ergebnisse dabei. Und das mache ich so in meiner Vorzugszeit. Ich würde aber gerne noch eine Sache sagen, wenn ich das darf, zu Olaf Scholz. Mich überrascht jetzt auch tatsächlich ein bisschen, dass Christian ihn gelobt hat für eine ausgeglichene Haushaltspolitik. Waren wir beides doch, die Olaf Scholz vorher massiv kritisiert haben für seine ausgeglichene Haushaltspolitik, weil wir ja eigentlich immer gepusht haben, dass Deutschland mehr Schulden machen sollte, also vor der Corona-Krise schon. Ja. Da waren wir eigentlich nicht so zufrieden mit Olaf Scholz. Und wir sind aber dann in der Tat durchaus zufrieden mit ihm gewesen, was seine Krisenpolitik angeht. Auch was sein, das muss man durchaus anerkennen, was sein, sagen wir mal, sein Niveau von ökonomischer Argumentation angeht. Er versteht, er bemüht sich um ökonomischen Rat, er versteht ökonomische Argumente und er glaubt, dass Ökonomen tatsächlich was beitragen zu können zur Politikberatung, anders als etwa sein Vorgänger Wolfgang Schäuble, der bekanntermaßen sehr auf die Juristen gesetzt hat und von Ökonomen eher nicht so viel hielt.
Wie war denn Olaf Scholz Krisenpolitik als aus Sicht der Ökonomie?
Ich denke, die war relativ stark von ökonomischer Einsicht getrieben. Also aus, wie soll ich sagen, aus der Theorie heraus motiviert durchaus. Also
und auch aus der Empirie, Empirie, ne?
Also aus der Empirie, aber auch durchaus aus der Theorie. Also ich meine, vielleicht erzähle ich wenig kurz sozusagen, was mein meine speziellen Forschungssteckenpferde sind und mache dann den Schlenker, komme dahin wieder zurück. Also in den letzten Jahren habe ich mich insbesondere mit den Auswirkungen von Einkommensrisiken, Unsicherheit, Liquiditätsnachfrage etc. Beschäftigt, auf die Konjunktur bezogen. Und diese Dinge sind, das sieht man einfach, wie hier die Reaktion auch war auf die Krise, die natürlich viele dieser Effekte hat. Ja, also wenn gerade am Anfang man nicht weiß, ist man von Arbeitslosigkeit betroffen, ist ein Unternehmen davon betroffen, für eine Zeit lang schließen zu müssen und so weiter, dann ist klar, dass die Leute anfangen, Vorsicht zu sparen, ja, auch die Unternehmen. Und darauf hat sehr stark die, also auf diesen Zusammenhang hat sehr stark die Wirtschaftspolitik in Deutschland abgestellt. Und wenn man dann ins Ausland guckt, dann sieht man auch, dass diese Politikelemente dann relativ stark auch von anderen Ländern, sagen wir mal, übernommen wurden. Nicht, weil das jetzt völlig Wahnsinnsidee und Einfall wäre, auf die niemand anders gekommen ist, aber im Sinne von Good Practice scheint es positiv abgefärbt zu haben auf andere Länder. Also was passiert ist, ist, dass einerseits durch Kurzarbeit, durch Kurzarbeitsregelungen bei den Haushalten eine relativ gute Absicherung von Einkommen auch gegen Corona-krisenbedingten Arbeitsausfall passiert ist. Die Leute kriegen eine Lohnersatzleistung und gleichzeitig wird die weniger Arbeit auf die Arbeitnehmer eines Betriebs verteilt. Und dadurch sinken bei allen Leuten die Arbeitseinkommen einfach weniger. Wenn ich das also vorher weiß, dann muss ich nicht so stark dagegen ansparen.
Christian, wenn ich das ist jetzt, du beschreibst jetzt, und das ist sicher richtig, man sollte die Politik sozusagen in zwei Phasen einteilen. Christian beschreibt jetzt gerade die Bazooka, also am Anfang. Ja. Mhm. Und dann kommt eben der Wumms, ja, wir müssen dann auch über den Wumms reden, das ist dann ein Teil des Konjunkturpaket. Aber so sollte man es auch einteilen für die Zuhörer. Ja. Also wie gesagt, Olaf Scholz hat zwei Dinge gemacht. Die Bazooka, die Christian gerade beschreibt, und die kannst du jetzt auch gleich dann weiter beschreiben. Und dann die zweite Phase, die Wumms, die durchaus umstritten ist. Also die erste Phase, würde ich sagen, ist völlig unumstritten. Also auch, sagen wir mal, auf der konservativen Ökonomenseite haben Olaf Scholz dafür viel Lob gezollt.
Ja, und sozusagen da muss man natürlich auch nochmal dranhängen, wenn ich vorhin gesagt habe, sehr zurückhaltende, auf schwarze Null abzielende Wirtschaftspolitik. Man kann den Grund machen dafür, zu sagen, man will halt als Staat nicht zu ausufernde Staatsschulden haben, damit man solche Reserven hat. Musste man jetzt mit der Corona-Krise rechnen? Unbedingt nein. Ach, wir hatten uns ja auch nicht ausgesprochen für riesige Staatsschuldenberge. Und wie auch immer, jedenfalls, wir waren bei der Bazooka. Ein großer Teil der Bazooka sozusagen war das Kurzarbeitergeld. Das zielt eben auf die privaten Haushalte ab. Dann gab es für die Selbstständigen, die ja nicht durch die Sozialversicherung und damit eben nicht durchs Kurzarbeitergeld erfasst sind, auch für die gab es eine gewisse Absicherung und eben auch für die Betriebe, da habe ich auch gerade drüber geredet. Wenn Betriebe nicht wissen, ob ihre Produktion oder der Verkauf ausfällt in den nächsten Monaten, dann werden die auch im Zweifelsfalle anfangen, recht abrupt Rücklagen bilden zu wollen. Und wenn alle das machen wollen, alle privaten Haushalte, alle Betriebe, wenn alle gleichzeitig mehr sparen wollen, dann ist das natürlich für die Konjunktur ein großes Problem, weil dann niemand mehr irgendwelche Güter und Dienstleistungen verkaufen kann. Und wir kriegen einen entsprechenden Konjunktureinbruch. Zusätzlich zu dem Konjunktureinbruch, den wir einfach deshalb bekommen haben, weil wir bestimmte Tätigkeiten untersagt haben als Gesellschaft, weil sie einfach zu riskant waren. Das war sozusagen die Situation dort. Die Bazooka, die hat was mit Konjunkturstabilisierung zu tun, die hat aber auch was natürlich damit zu tun, die Kosten dieser Krise ein bisschen gleichmäßiger auf alle Schultern zu verteilen.
Vielleicht sollte man noch sagen, dass übrigens die Amerikaner was sehr Ähnliches gemacht haben. Also hier war die deutsche Wirtschaft, früher wurde ja immer kritisiert, dass die deutsche Wirtschaftspolitik so isoliert ist. Ja, also zum Beispiel während der Euro-Krise, da haben die Amerikaner ja schwer auf die Deutschen geschimpft, dass sie eben dem europäischen Süden Austerität aufoktroyiert haben. Gerade Paul Krugman, aber auch andere amerikanische Ökonomen waren da sehr engagiert und nicht ganz uneigennützig natürlich auch, aber jedenfalls, da wurde viel immer an der deutschen deutsche Wirtschaftspolitik als, sagen wir mal, national, als nationalen Sonderweg oder als deutschen Sonderweg kritisiert. Und hier ist es sehr umgekehrt gelaufen, dass er, also jetzt, das kann ich jetzt sagen, als amerikanischer oder generell internationaler Perspektive, dass man die deutsche Wirtschaftspolitik hier wirklich gelobt hat und auch ganz Ähnliches in Amerika gemacht hat. In Amerika gibt es andere Institutionen, da gibt es kein Kurzarbeitergeld, aber da hat man das zum Beispiel über, man hat den Haushalten über die Steuerverwaltung Schecks geschickt, ja, beziehungsweise auch den Arbeitslosen dann, und indem man die auch erstmals die Selbstständigen zum Beispiel einbezogen hat, über die Arbeitslosenversicherung hat man relativ großzügig in Amerika, das wird immer ein bisschen, in Deutschland denkt man immer, dass in Amerika die Leute, die Armen auf der Straße sitzen und verhungern müssen, gerade in so einer Krise, was natürlich nicht stimmt, man hat es ja relativ großzügig.
Gesehen von denen, die sowieso schon auf der Straße liegen und verhungern.
Gut, okay, es gibt natürlich dauerhaft Obdachlose, das stimmt schon, auch mehr wahrscheinlich als in Deutschland, weil das generelle soziale Netz weniger dicht ist. Aber zumindest in der Krise hat die amerikanische Krisenpolitik sehr großzügig reagiert. Das liegt nicht mal unbedingt an Donald Trump, sondern eben auch am demokratischen Kongress. Und wie gesagt, die haben ökonomisch, institutionell anders geregelt, aber ökonomisch sehr ähnliche Dinge gemacht. Also man hat eben versucht, den Leuten ihr Einkommen, sowohl den Leuten als auch den Firmen ihr Einkommen zu ersetzen, damit eben da ja nicht zu sehr was wegbricht. Also
wobei das administrativ natürlich gegeben die Institutionen, du sagtest ja gerade, Institutionen sind unterschiedlich, gegeben die Institutionen hier etwas einfacher und damit besser funktioniert hat. Also in Ländern, die einen weniger ausgeprägten Sozialstaat haben, da haben wir auch einfach größere Schwierigkeiten in der selbst wenn ich ad hoc das machen möchte, mal eben kurz so eine Sozialstaatsverwaltung entsprechend auf das Niveau hochzufahren, das geht halt nicht. Ja, und in den USA, wenn ich das richtig sehe, gibt's ja immer noch Probleme damit, die erhöhten Arbeitslosengelder tatsächlich mal auszuzahlen und an die Leute zu bringen.
Das hängt, aber das ist ja unterschiedlich von den unterschiedlichen Staaten. Deswegen gab es ja
zusätzlich
den Steuerscheck. Ne? Der Steuerscheck, das ist was in Amerika eben schnell funktioniert. Klar, ist auch ein bisschen vorsintflutlich vielleicht von deutscher Seite, dass man da immer noch Schecks schickt, ja, statt Überweisungen macht, aber immerhin, also das funktioniert. Also da ist die Steuerverwaltung relativ schnell, diese Schecks dann rauszuschicken. Das hat zumindest am Anfang den Amerikanern schon sehr geholfen.
Und wenn wir ins europäische Ausland gucken, dann sieht man auch da, hat man dann versucht, ähnliche Wege zu gehen. Zum Teil natürlich mit den Schwierigkeiten, die sich aus wesentlich problematischeren Budgetlagen ergeben haben. Ja,
aber ganz höhere Staatsverschuldungen und so.
Ja, höhere Staatsverschuldungen und genau, und dementsprechend eine etwas andere Situation, wo man nicht so einfach mal im Zweifelsfalle 20% von Bruttoinlandsprodukt zusätzlich an Schulden aufnehmen kann. Ja, also wenn man da
an Italien
zum Beispiel denkt.
Also was ist das Problem? Die können doch, im Grunde können die doch beliebig weiter Schulden machen, oder nicht?
Also grundsätzlich ist schon so, dass Staaten relativ gut Schulden machen können, solange man ihnen glaubt, dass sie die auch in der Zukunft bedienen werden.
Ja.
So, und da gibt's natürlich unterschiedliche Dimensionen von Misstrauen, die da passieren. Und da hängt's dann auch sehr davon ab, wer denn der typische Käufer von den Staatsschulden ist. Ja, also da wird immer zum Beispiel Japan genannt. Und der typische Käufer von japanischen Staatsschulden ist ein Japaner. Ganz viel der japanischen Staatsschulden wird im Land gehalten, relativ viel mittlerweile bei der Zentralbank. Das ist eine andere Situation als in Europa, wo auch hier hält die Zentralbank einen substanziellen Teil der Staatsschulden von allen Eurozonenländern. Aber die ist eben im Zweifelsfalle, wenn es hart auf hart kommt, ist die eben ein Ausländer, die Zentralbank. Und für alle anderen Marktteilnehmer stellt sich dann eben die Glaubwürdigkeitsfrage, ob nicht irgendwann Politiker auf die Idee kommen zu sagen, zahlen wir doch mal nicht zurück. Ja, das ist die eine Dimension. Und dann ergibt sich aus dieser Frage des Nicht-Zurückzahlens ein weiteres Problem, nämlich von der selbsterfüllenden Prophezeiung. Weil immer ein so substanzieller Teil der Staatsschulden in jedem Jahr fällig wird, dass die gar nicht zurückgezahlt werden könnten, sondern eben durch neue Schulden abgelöst werden müssen, jedenfalls sinnvollerweise, ohne nicht Steuerlasten wahnsinnig hochgehen zu lassen. Ja, also wenn du Italien nimmst mit 120% des Bruttoinlandsprodukts an Staatsschuld, aber auch wenn du Deutschland nimmst mit, wo sind wir momentan? 70%?
Irgendwie sowas, ja.
Wir haben typischerweise ungefähr eine Laufzeit dieser Staatsschulden im Schnitt von etwa 7 Jahren. Etwas unterschiedlich in den unterschiedlichen Eurozonenländern. Sprich, 1/7 wird im Durchschnitt jedes Jahr fällig davon. So 10% des Bruttoinlandsproduktes, das ist ein so substanzieller Teil des Staatshaushaltes, das kann der Staat gar nicht durch Ausgabenkürzungen in einem Jahr einsparen oder 15%, für, wenn du ein Land wie Italien nimmst. Das funktioniert nicht. Insofern, wenn wir alle plötzlich glauben, dass die anderen nicht mehr wieder Kredit geben werden, dann können sich einfach eine Dynamik, kann sich eine Dynamik entwickeln, dass niemand von uns mehr leihen möchte, weil wir glauben, dass der Staat, weil er eben nicht mehr Kredit bekommt, um das zu überzuwälzen, nicht in der Lage ist, in der Zukunft den Kredit, der ihm gegeben wurde, zu bedienen.
Ich würde gerne noch mal einen anderen Punkt mit reinbringen. Also ich gebe dir sogar recht, Holger. Also Italien zum Beispiel ist ja, correct me if I'm wrong, Christian, aber ich glaube, auch die italienische Staatsschuld wird ja hauptsächlich von Italienern gehalten. Also insofern ist es, plus EZB halt, ne? Also insofern ist es auch für Italien. Ich glaube schon, dass Italien sich jetzt hätte, auch das muss man schon dazu sagen, die EZB hat ja eingegriffen, ne? Mhm. Hat es mal den Hinweis einer möglichen Störung am Staatsschuldenmarkt gab, hat die EZB sofort massiv eingegriffen und hat im Grunde genommen wieder in whatever it takes gemacht, ja? Und danach haben sich die Zinsen ja auch völlig beruhigt. Also es ist schon so, dass Italien jetzt hätte sich wahrscheinlich sehr gut verschulden können, auch zu niedrigen Zinsen. Dafür hätte die EZB schon gesorgt, glaube ich, jetzt im Moment. Ich glaube, das gravierende Problem und warum es richtig war, und das ist übrigens das zweite oder das dritte Element von Olaf Scholz, wo man ihn loben muss, nämlich seine europäische Rettungspolitik, ja, dass er damit alten deutschen Dogmen aufgegeben hat. Mhm. Kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Wir müssen dann immer noch über den Wumms reden. Der Punkt ist eben, wenn man jetzt Italien nochmal, was weiß ich, 20-30% vom Bruttoinlandsprodukt an den Staatsschulden draufgegeben hätte, dann wäre es eben in der Zukunft möglicherweise tatsächlich ein Problem gewesen, dass irgendwann mal die italienische Staatsschuld nicht mehr bedienbar wird und dass genau diese selbsterfüllende Prophezeiungsprobleme da eine Rolle spielen. Und das kann dann zu einer Zeit möglicherweise der Fall sein, wo die EZB dann eben nicht mehr so einfach eingreifen kann, um ein Land zu retten. Ja, mhm. Jetzt konnte sie das, weil alle gerettet werden mussten und sozusagen die Zinsen eben nach unten gedrückt wurden. Aber das kann eben dann zu einem Zeitpunkt stattfinden, wo der Rest Europas in einem Boom ist. Und dann kann die EZB eben nichts mehr machen. Und dann kann es schon sein, dass Italien schlecht dasteht. Hinzu kommt natürlich noch was eine politökonomische Überlegung legen sind. Je höher die italienische Staatsschuld ist, desto wahrscheinlicher wird es, dass in Italien mal vielleicht ein Populist drankommt. Da gibt's ja eh genug Populisten, Klammer auf, Klammer zu, ja. Und der dann vielleicht mal versucht zu zündeln und sagt, ja, jetzt wird mal nichts bedient, ja. Vielleicht gehen wir sogar aus dem Euro raus. Und das ist natürlich der Anreiz, das zu tun, ist je höher die Schulden sind, die Staatsschulden, ja. Insofern war es völlig richtig, auch von Olaf Scholz, jetzt kommen wir wieder zurück zu Olaf Scholz, mit einer EU-Rettungspolitik zu kommen, die eben nicht dazu geführt hat, dass der Süden, insbesondere Italien, glaube ich, da war das besonders wichtig, zusätzliche Staatsschulden bekommen hat. Sie haben natürlich weiter implizite Staatsverpflichtungen, weil jetzt das alles über das EU-Budget abgewickelt wird. Aber das war meiner Meinung nach das Richtige, dass eben hier eine Gesamtverantwortlichkeit für die EU, nicht für Deutschland, das ist das andere Extrem gewesen, dass Deutschland sozusagen für alle Schulden haftet, was, glaube ich, zu Recht bei uns die Ordoliberalen auch nicht wollten. Aber jetzt hat man einen ganz guten Kompromiss gefunden, wo man die EU eben aufs Tablett gesetzt hat. Und das sind jetzt EU-Schulden und ist die EU-Verantwortlichkeit, die dann eben zu begeben, zu finanzieren und damit gute Projekte, Wiederaufbauprojekte oder sozusagen neue öffentliche Investitionen dann in den Ländern zu fördern. Und das ging auch, glaube ich, wesentlich auf Olaf Scholz und seine Mannschaft zurück, das genau diesen Mittelweg zu finden, würde ich sagen. Also auch da würde ich sagen, großes Lob, was die europäische Rettungspolitik angeht.
Und das alles macht Olaf Scholz zu einem guten Kanzler oder würde Olaf Scholz zum guten Kanzler machen?
Also macht ihn zumindest mal zum guten Wirtschaftspolitiker. Jetzt kann man fragen, sollte ein Kanzler guter Wirtschaftspolitiker sein? Ja,
absolut. Sollte ein Kanzler ein guter Wirtschaftspolitiker sein?
Das ist eine gute Frage.
Absolut. Also, Dankeschön.
Absolut. Die großen deutschen Kanzler, so wie Helmut Schmidt und Gerhard Schröder, waren großartige Wirtschaftspolitiker.
Naja, jetzt kann man natürlich auch Ludwig Erhard als Gegenbeispiel nehmen. Ja,
Ludwig Erhard stand halt im Weg, aber
die Frage ist nicht offensichtlich.
Nein, das ist klar. Also die müssen mehr sein als gute Wirtschaftspolitiker, aber es schadet nicht, wenn Kanzler auch Wirtschaftspolitik können. Kleiner Seitenhieb, sich auch in der Institutionenlandschaft auskennen.
Ja, und Kohl zum Beispiel, da sieht man es eben, der hat viele wirtschaftspolitische Zusammenhänge nicht verstanden. Mhm. Ja. Das hat die Wiedervereinigung vermutlich teurer gemacht, als sie hätte sein müssen. Ja. Er hat viele Dinge da, glaube ich, nicht verstanden. Er hat es zwar den Mantel der Geschichte, hat er da zwar erwähnt sehen und sicher auch richtig, aber die Frage ist, ob man hätte nicht... ob man das hätte wirtschaftspolitisch nicht anders abfedern müssen, wissend, was da kommen würde. Das war nämlich klar, dass da keine Ökonomen war, klar, dass da nicht ohne weiteres blühende Landschaften kommen würden. Und so ähnlich ist es auch beim Euro abgelaufen. Da wurde auch zu sehr, glaube ich, auf die geschichtspolitische Dimension, die ich völlig teile übrigens. Also das, aber wie gesagt, die Gesetze der Ökonomie kann man vielleicht auch nicht, Gesetze in Anführungszeichen. Ich will nicht, dass die Pluralen jetzt anrufen bei dem Studio und sich beschweren, dass es in der Ökonomie keine Gesetze gibt. Also Gesetze in Anführungszeichen, aber sagen wir mal, die Regularien der Ökonomie kann man da nicht ganz ausblenden. Und das kann man Kohl schon vorwerfen, auch wenn er vielleicht insgesamt, was geschichtspolitisch angeht, ein großer Kanzler war. Also bottom line ist, ich glaube, es schadet nichts, von ein bisschen Ahnung von Ökonomie zu haben, auch als Kanzler. Aber das ist sicher keine hinreichende, sondern nur eine notwendige Bedingung.
Gut, dann hat der Scholz Ahnung von Ökonomie als Kanzler, aber dazu muss er erstmal Kanzler werden mit seinen 15%. Ne? Das heißt, er muss eine Koalition mit den Grünen und der Linke machen. Und jetzt ist der IFO-Chef schon hingegangen, hat gesagt, auf keinen Fall darf der eine Koalition mit der Linke machen. Das heißt, Scholz wird sowieso nicht Kanzler, der wird allenfalls in der nächsten großen Koalition wieder Finanzminister.
Ja, gut, ich glaube, also ich nehme der SPD ab, dass es keine große Koalition mehr gibt. Das nehme ich ihr in der Tat ab. Die politische Frage ist hier interessant. Also jetzt erstmal zur Äußerung von Clemens Füst. Mir ist die, muss ich zugeben, sauer aufgestoßen. Ich bin auch kein Freund linker Wirtschaftspolitik, überhaupt nicht. Auch zum Teil von den Jusos, die Enteignungsfantasien, die da zum Teil da sind.
Ach ja, gönn das den jungen Leuten doch.
Ja, ich gönn das denen, aber wie gesagt, das.
Und was ist mit den ganzen Enteignungsfantasien, die beim Straßenbau,
Ja, durchaus.
Ja, das ist was anderes.
Ja, natürlich.
Das ist was anderes. Weil, nee, weil das eine ist, es ist auch institutionell was anderes. Bei dem einen geht es um Sozialisierung. Mhm. Und bei dem anderen geht es tatsächlich um Enteignung. Was aber was anderes ist als Sozialisierung. Und zwar, geht es eben darum, die Dinge, die der Umsetzung öffentlicher Projekte im Weg stehen, wo Privateigentum dem im Weg steht, hier Privateigentum an einer konkreten Stelle aufzulösen. Da geht es nicht darum, grundsätzlich Privateigentum in irgendeiner wirtschaftlichen Aktivität aufzulösen. Deshalb sind es auch unterschiedliche Artikel des Grundgesetzes.
Der Kevin Kühnert würde sagen, okay, wir haben ein öffentliches Ziel, mehr Gleichheit zu bekommen, deswegen enteignen wir mal die obersten 1%. Ne? Hier steht dem Privateigentum im Wege. Vielleicht so würde Kevin Kühnert ja argumentieren, vermute ich.
Das ist argumentierbar, das ist auch durchaus nachvollziehbar, aber ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass das auch nur im Ansatz passieren würde.
Nein, also nochmal zurück. Also wie gesagt, man kann, wenn man sich den wirtschaftspolitischen Teil des linken Parteiprogramms anguckt, auch diese MMT, diese Modern Monetary Theory Fantasien, die da zum Teil mit drin sind, sehr krude, heterodoxe Wirtschaftstheorien, da kann man viel kritisieren und die kann man auch gerne diskutieren. Was mir nicht gefallen hat an der Äußerung von Füst, war schon, dass hier der IFO-Präsident immerhin hauptsächlich öffentlich gefördert, und wahrscheinlich auch viel von Land Bayern gefördert, ja, das dann nun bestimmt von einer bestimmten, bekanntermaßen von einer bestimmten Partei regiert wird, dass der hier so, sagen wir mal, Warnungen macht vor konkreten Koalitionen, die ja jetzt auch gar nicht anstehen, ja. Also man kann schon kritische Fragen an Olaf Scholz stellen, finde ich auch. Ich meine, wie hältst du es eigentlich mit 2RG? Aber jetzt da wirklich, dass man sozusagen von ihm fordert, dass er sich da distanziert als IFO-Präsident, fand ich, hat ein Geschmäckle gehabt, fand ich jetzt nicht so toll. Ja, also das muss man zunächst mal sagen. Und die andere Frage ist natürlich in der Tat, was passiert eigentlich mit Olaf Scholz, wenn die SPD nicht die relative Mehrheit in diesen dreien bekommen, also wenn das überhaupt anstünde. Ich glaube nach wie vor, dass das wahrscheinlichste Szenario einfach schwarz-grün ist, ja. Aber wenn das nicht der Fall wäre, man sollte die gegenwärtigen Umfragen auch nicht überinterpretieren. Ich glaube, die Umfragen haben wirklich erst Wert, wenn die jeweiligen Kanzlerkandidaten alle feststehen, ja. Zurzeit kann man einfach nicht abschätzen, was ist da jetzt Merkel-Bonus, was ist da noch Corona und so weiter. Also wenn man da mal alle drei Kanzlerkandidaten feststehen, dann werden die Umfragen valider. Zurzeit ist da noch viel Spekulation. Aber ich traue trotzdem von meinem Bauchgefühl, dass es eher auf Schwarz-Grün hinausläuft. Aber angenommen, das ist nicht der Fall. Angenommen, es gibt sozusagen eine linke Mehrheit. Und klar, wenn Olaf Scholz dann, wenn die SPD die relative Mehrheit in dem Block gewinnt, dann wird er Kanzler. Davon kann man ausgehen. Und dann muss man mal sehen, ob das mit den Linken zu tun ist. Das ist auch noch nicht abgemacht. Ich verstehe auch noch nicht, warum alle Leute sozusagen die traditionelle Ampel völlig abschreiben. Vielleicht bin ich der Einzige, vielleicht ist es auch Wunschdenken von mir, mal eine Ampel zu machen, weil ich glaube, dass die CDU mal in die Opposition gehört für 4 Jahre, einfach damit sie sich auch intellektuell erneuert. Aber gut.
Ist die FDP, so wie sie da steht, überhaupt, wie nennt man das denn, satisfaktionsfähig? Falsches Wort, aber you get the point, ne?
Da gibt es sicherlich ganz vernünftige Leute, und da gibt es auch eine Gruppe von jüngeren Leuten, glaube ich, in der FDP, die ein Stück weit Tradition von vor 1982 aufgreifen wollen.
Schön.
Das mit dem Sozialliberal ist halt so abgedroschen.
Ja.
Die eher schon durchaus, glaube ich, Koalitionspartner in so einer Regierung sein könnten.
Die unter Liberalismus mehr verstehen als Ludwig von Mises und Friedrich August von Hayek zu zitieren, sagen wir mal so. Ja?
Ja, ja.
Aber die wahrscheinliche Variante ist doch tatsächlich, dass es eben einen grünen Kanzler dann in diesem Trio geben wird. Und dann ist ja in der Tat die interessante Frage, was passiert eigentlich mit Olaf Scholz? Also ist Olaf recht? Die andere Frage, die man ja durchaus als externer Beobachter hier mal stellen kann, warum ist es eigentlich so, dass jetzt eine linke Parteiführung auch in Konzert mit lobenden Worten von Kevin Kühnert hier so plötzlich Olaf Scholz gepusht hat? Kann man da böserweise mal die Frage stellen, dass die eigentlich schon wissen, dass Olaf Scholz scheitern wird, ja? Und vielleicht auch darauf genau setzen und wirklich auf den grünen Kanzler setzen, um eben dann tatsächlich die, sagen wir mal, den Kreis, den Seeheimer Kreis oder die rechten, in Anführungszeichen, SPDler endgültig abzusägen. Hm. Also das ist ja auch durchaus eine Möglichkeit, die ich nicht für ganz ausgeschlossen halte. Und das ist ja dann die interessante Möglichkeit. Wird es gelingen? Was passiert eigentlich mit diesem, also Olaf Scholz und der SPD, dem SPD-Flügel, der hinter ihm steht, sozusagen ideologisch, was passiert eigentlich bei einer Wahl, die zwar für den linken Block gewonnen geht, aber für die SPD nur als zweite Kraft rauskommt? Ja? Das ist ja mal eine interessante Frage. Und
was für eine Wirtschaftspolitik würden wir denn dann kriegen? Was denkt ihr? Rot-Rot-Grün. Also Grün-Rot-Rot, so muss man es ja dann nennen.
Okay, ja. Das ist ganz schwierig zu sagen, glaube ich, weil mir überhaupt nicht klar ist, was grüne Wirtschaftspolitik ist. Ganz einfach deshalb, weil die so vielschichtig ist. Ja, also wenn ich mir Baden-Württemberg angucke, dann ist die jetzt nicht so viel anders konkret die Regierung dort, als die Regierung unter der CDU war. Mhm. Weshalb ich auch glaube, dass in vielen Bereichen Schwarz-Grün relativ große Überlappung hat, auch in der Wählerschaft.
Ja,
ja, also muss man sich ja keine Gedanken machen. Die reichsten Wähler von den größeren Parteien sitzen bei den Grünen. Ja, das ist eine Partei des gut situierten städtischen Bürgertums.
Mhm. Ja, aber Christian, du machst ja jetzt einen Fehler. Du machst ja, also du nimmst ja jetzt an, also das handelnde Personal bei den Grünen in einer schwarz-grünen Koalition wäre natürlich ein völlig anderes Personal vermutlich als das handelnde Personal in einer GRR-Koalition, ne? Und insofern kann man natürlich schon spekulieren, was da passieren würde. Also ich vermute, dass Winfried Kretschmann in einer GRR-Koalition wahrscheinlich keine Rolle spielen würde im Bund. Ja?
Das kann gut
oder
sein.
Und auch seine, sagen wir, seine Ideologie oder sein Blick auf die Wirtschaft oder sein Blick auf die Politik. Ich meine, wir können uns schon ungefähr ausrechnen, was da kommen wird. Ich glaube, wir kriegen zum Beispiel in der Umweltpolitik kriegen wir wahrscheinlich schon auch einen Push für eine CO2-Steuer. Mhm. Wir kriegen aber eben das, was Ökonomen eben nicht so wollen, eine extrem kleinteilige Regulierung von Sektorzielen, also eben eine sehr dirigistische Art von Umweltpolitik, ja. die eben nicht darauf setzt, dass man, sagen wir mal, den entweder die CO2-Menge festsetzt und dann den freien Markt rausfinden lässt, wie diese Obermenge zu erreichen ist, oder halt über, das kann man auch äquivalent über den Preis machen, sondern es wird eine sehr kleinteilige, sehr gut, oft gut gemeinte, aber dann im Zweifelsfall durchaus schlecht durchgeführte Umweltpolitik geben. Wir kriegen, ja, was noch, was kann man noch sagen? Wir würden vermutlich überhaupt sozusagen mehr rumspielen mit direkten Marktpreisen bekommen. Also ich glaube dann, dass wir vielleicht auch durchaus Mietdeckel und solche Sachen vielleicht bundesweit bekämen. Ja, wir bekommen vermutlich, was vielleicht gar nicht schlecht wäre, da gibt es durchaus in der Finanzmarktpolitik gibt es bei den Grünen einige vernünftige. Ich glaube, wir würden eine robustere Finanzmarktregelung bekommen. Der Daniel Bayers zum Beispiel ist da sehr engagiert. Und das würde ich sogar zum Beispiel begrüßen. Also da gibt es durchaus Expertise in den Grünen, bei den Grünen, die Finanzmärkte. Vielleicht wird es auch eine Steuer geben, also Finanzmarkttransaktionssteuer, aber auch wahrscheinlich taffere Regulierung in dem einen oder anderen Bereich.
Will man doch eigentlich haben, ne?
Ja, nee, da gibt's durchaus, zum Beispiel, in dem Sinne ist Martin Hellwig ein Grüner. Martin Hellwig, einer der großen deutschen Finanzökonomen, der ja zum Beispiel auch, wie heißt der Gerhard Richter, glaube ich, da gibt's also so eine Initiative, die hauptsächlich aus dem grünen Umfeld kommt.
Dieser ehemalige Bundestagsabgeordnete, der dann
der sehr pushen. Martin Hellwig unterstützt sie auch. Ich meine, Herr Gerhard Richter, aber ich bin mir nicht sicher. So, aber so ähnlich jedenfalls, ja. Also da glaube ich schon, dass es auch gute Wirtschaftspolitik bei den Grünen geben wird. Keine Ahnung, was die Arbeitsmarktpolitik, da sehe ich in der Tat unklar, was da genau sozusagen Grüne. Also
wir werden da sicherlich einen Push bekommen. In Richtung höherer Mindestlöhne bekommen. Davon kann man ausgehen.
Ja.
Ja, wie du gesagt hast, es gibt sicherlich dann mehr dirigistischen Eingriff. Aber das ist halt, wo ich sagen wollte vorhin, wo das schwierig ist. Das ist, die Grünen sind sehr breit aufgestellt, kann man positiv formulieren, wirtschaftspolitisch. Man kann auch negativ formulieren, es ist nicht so richtig klar, wofür sie stehen.
Ja.
Eigentlich. Und zwar, weil es auch so ist, dass in vielen Bereichen nicht klar ist, dass ihre Wählerschaft von dem, was die Grünen zunächst einmal nennen, durchaus profitieren würde. Ja, und dann fallen Dinge schnell auseinander. Das ist einfacher, so ganz konkret im Kleinen durchzudiskutieren. Ja, wenn Städte Klimanotstände ausrufen, aber gleichzeitig den Denkmalschutz massiv ausweiten, der dazu führt, dass ich energetisch keine Häuser mehr sanieren kann und insbesondere auch keine energetisch viel günstigeren Neubauten bauen kann. Mhm. Damit kommen wir so ein bisschen wieder zu dem Bauthema vom Anfang. Dann fällt halt Reden und Handeln durchaus manchmal auseinander.
Ja, ja, ja.
Das ist jetzt nicht ein rein grünes Thema, das passiert in der Kommunalpolitik breiter gestreut, glaube ich. Das ist so ein bisschen mein spezifisches Problem, was ich mit den Grünen an der Stelle habe. Ich weiß einfach nicht genau, was ist die Linie, was ist das Ziel, wo soll wo soll es eigentlich wie hingehen?
Aber wäre es dann nicht schlau, übrigens Gerhard Schick, Bürgerbewegung Finanzwende.
Gerhard Schick, nicht Gerhard Richter.
Gerhard Schick. Gerhard Richter war der mit diesen Bildern.
Das war der Maler. Ja. Genau, das war der Maler. Gerhard Schick. Ich wusste Gerhard was.
So gesehen wäre er dann aber doch ein grüner Kanzler oder eine grüne Kanzlerin und ein SPD-geführtes Wirtschafts- und oder Finanzministerium die ideale Kombination, weil dann wäre der Sachverstand da, wo man tatsächlich.
Das ist aber die Frage, ob da Olaf Scholz hingehen würde, ne? Ob er, das ist, also, ja. Erstens, ob sie ihn lassen würden. Ja. Also, erstens, ja. Ob er es wollen würde, nochmal sozusagen als Vizekanzler in Finanzminister oder vermutlich dann würde er Finanzminister bleiben. Das Wirtschaftsministerium hat deutlich weniger Einfluss. Und zweitens, ob ihn Saskia Esken und, wie heißt der anderen? Norbert Walter Borjans dann lassen würden. Da hätte ich allerdings tatsächlich meine Zweifel. Weil er würde dann ja möglicherweise als Wahlverlierer, man könnte ihn als Wahlverlierer brandmarken. Mhm. Und wie gesagt, meine Theorie, wie ich meine Linken, den linken SPD-Flügel kenne, ich glaube, dass das im Prinzip einkalkuliert ist. Also das ist, glaube ich, ein Riesenexercise in um den rechten Flügel, um Olaf Scholz endgültig zu entmachten, glaube ich. Da bin ich ganz zynisch, aber gut.
Ich habe hier immer noch in meinen Notizen Wumms stehen. Wir sind bei Olaf Scholz und seinem Wumms stehen. Was genau war der Wumms? Das war diese Kurzarbeitergeldgeschichte. Also das.
Nee, das ist die Bazooka.
Ach so, das war, siehst du?
Das war die Frage nach einem Konjunkturprogramm. Ja. Ja, dass man die Frage war sozusagen vor den Sommerferien. Sollte die Bundesrepublik, sollte sie einen fiskalischen Stimulus starten, um die Konjunktur jetzt im dritten Quartal anzuregen, um einfach größere Nachfrage zu schaffen und damit sagen wir mal, Arbeitsplätze zu sichern.
Einen fiskalischen Stimulus, um ein Steuern senken.
Nee, also einfach, dass der Staat mehr ausgibt, als er einnimmt.
Dass der Staat mehr ausgibt, als er einnimmt. Okay.
Mehr ausgibt, als er einnimmt.
Okay.
Und jetzt, das kann sein Steuern senken.
Straßenbau oder sowas.
Das kann aber auch sein, genau. Und dann muss man sich, da gibt's natürlich eine breite Literatur zu. Typischerweise wirken Staatsausgaben später, also ich habe einfach eine größere Verzögerung zwischen der Entscheidung und der Implementierung als Steuersenkung, die kann ich relativ zügig sofort durchführen oder ich kann Transfers an Leute zahlen.
Ich habe ja immer auf Konsumgutscheine gehofft, aber ist nie was gekommen.
Ja. Naja, die gibt's ja so ein bisschen, das soll ja die Mehrwertsteuer sein. Also ich glaube, Wumms, der Name Wumms trifft es ja ganz gut. Also es geht hier halt um einen Wumms, um einen Anschub für ökonomische Aktivität. Das ist, glaube ich, so ganz allgemein, ohne jetzt Großliteratur zitieren, das ist, glaube ich, so sollte man sich vorstellen. Ja, also wir haben jetzt irgendwie einen Grund, es gab halt eben einen Grund, eben die Corona, dass eben die ökonomische Aktivität nach unten gefahren wurde, zum Teil, weil wir es mussten, zum Teil, weil wir eben diese Liquiditätsprobleme hatten, also weil wir es pandemisch mussten, zum Teil, weil wir diese Liquidität und Einkommensprobleme haben. Und jetzt ist eben die Frage, sollte der Staat sozusagen die Wirtschaft mal wieder anwumsen sozusagen, damit dann natürlich am Ende soll die Wirtschaft natürlich von alleine funktionieren. Das soll ja so sein in der Marktwirtschaft. Und das ist jetzt, da kann man jetzt durchaus debattieren. Also da gab es durchaus durchaus Ökonomen, die jetzt sagen würden, und da habe ich eine gewisse Sympathie dafür, ehrlich gesagt. Also es gab zwei Fragen. Erstens, soll man dieses Paket jetzt machen? Also zum jetzigen Zeitpunkt vor den Sommerferien, ja? Und dann die zweite Frage, was genau soll man machen? Okay? Zur ersten Frage, da gab es durchaus unterschiedliche Meinungen in der Ökonomenszene. Also das war nicht mehr so wie bei der Bazooka, wo wirklich jeder, der nicht völlig am Rand irgendwo ist, Olaf Scholz doch wirklich Lob gezollt hat, ja, mit dieser ersten Phase. Der zweiten Frage kann man schon bei der Wumms-Geschichte kann man schon fragen, ist es schon zu früh vielleicht? Ist es noch zu früh für einen Wumms, ja? Denn die Pandemie ist ja noch nicht zu Ende möglicherweise und kommt ja vielleicht auch nach dem, wenn dann alle wieder mal in die Schulen gehen, alle aus dem Urlaub zurück sind und sich schön in Mallorca das Corona geholt haben, ja, oder in Bulgarien am Strand und das dann so sich langsam über die Bundesrepublik verbreitet, ist das dann tatsächlich der Zeitpunkt, in dem man die Konjunktur schon ankurbeln will, ja oder nein? Fragezeichen. Also die Fragezeichen, die kann man stellen. gut, Olaf Scholz hat da politisch klar entschieden, dass er das anders sieht, dass man ein Konjunkturpaket machen sollte. Und dann ist eben die Frage, wie macht man's, ne?
Da muss man auch dazu sagen, glaube ich, also das ist meine Sicht, auch ein Teil von dem, was da Literatur, was an Literatur dazu gibt. Also die Frage ist eben, wie stark hängen Infektionen mit wirtschaftlicher Aktivität zusammen? Führt mehr an wirtschaftlicher Aktivität zu mehr Infektionen?
Ja.
Das ist ein bisschen die Frage, die dahinter steht. Wenn das so ist, dann will ich vielleicht gar nicht mehr wirtschaftliche Aktivität.
Dann hätte man bis zum Frühjahr warten müssen. Aber hier kommt das große Aber.
Es gibt diese Überlegungen von ein paar Kollegen von der Ostküste in den USA, die sich im Grunde folgenden Wirkmechanismus aufgemacht haben. Also wenn jetzt ich nicht mehr ins Fußballstadion kann, dann habe ich ja Geld über. Ja, weil das Fußballstadion zu ist. Und jetzt wird man vielleicht zunächst denken, ja, dann gebe ich das Geld halt für was anderes aus.
Nee, ich weil ich nicht weiß, wie die Pandemie weiterläuft.
Ja, okay, aber halt das mal beiseite.
Okay.
Das kommt on top. Ich weiß, selbst wenn ich weiterhin ins Stadion gehen dürfte, dann würde ich, also das ist das typische ökonomische Denken. Ich versuche einen partiellen Effekt zunächst einmal rauszuarbeiten. Ja, also es gibt zusätzlich noch dieses Risikoding, aber selbst wenn das Stadion auf wäre, gäbe es dieses Risikoding und wegen dessen ich mehr sparen würde. Mhm. Ja, aber nur was das Stadion angeht, das Stadion ist zu, da kann ich nicht mehr hingehen, jetzt habe ich das Geld fürs Ticket und fürs Bier über. Was mache ich mit dem Geld? So, und jetzt könnte ich mir als erstes mal denken, dann gebe ich das halt für was anderes aus. Ich habe das Geld ja über. Ja, und warum sollte ich jetzt, wenn ich kein erhöhtes Risiko hätte, warum sollte ich jetzt mehr sparen? So, was die Kollegen eben argumentiert haben, ist, sagen, nee, du willst trotzdem sparen. Warum? Weil, naja, es bringt dir ja nichts, jetzt plötzlich dir einen dritten Computer zu kaufen. Ja, weil, was willst du damit? Und du weißt aber, in der Zukunft kannst du wieder ins Stadion gehen und dann gehst du halt in der Zukunft, wenn das Stadion auf hat, gehst du ein bisschen häufiger. Und das verteilst du über einen ganz langen Zeithorizont und deshalb willst du zusätzlich mehr sparen. Mhm. So, und wenn das so ist, dann habe ich trotzdem einen Kanal, wo ich vielleicht, oder einen Grund, wo ich sage, ich will trotzdem stimulieren, damit die Leute nicht unbedingt den zweiten Computer kaufen, aber vielleicht den Autokauf ein bisschen vorziehen, weiß ich nicht, sich teurere Lebensmittel für zu Hause kaufen, für andere Dinge eben Geld ausgeben. Ja, ich bin da immer so ein bisschen einfallslos, für was man Geld ausgeben kann.
Autos, Uhren, T-Shirts.
Genau.
Ja, oder die Badrenovierung vorziehen.
Ja, solche, wenn du Handwerker kriegst. Also,
genau.
Wenn du Handwerker kriegst, richtig.
Ja, also so die Idee ist, du kannst sicherlich auch in anderen Bereichen das Geld ausgeben, stimulieren, was die Leute und die Leute dazu bringen, das Geld, was sie halt dort sparen, wo sie gerade nichts ausgeben können, ja, oder ungern Geld ausgeben wollen, weil sie die Tätigkeit für riskant halten, was weiß ich, in die Disco gehen, Bier trinken gehen irgendwo. Dass sie dieses Geld halt für andere Dinge ausgeben. Und das kann schon durchaus sinnvoll sein, das zu stimulieren, weil wir gar nicht wissen, wie hoch bei den Aktivitäten, die wir gerade nicht verboten haben, das Ansteckungsrisiko ist. Ja, also wenn ich jemanden da habe, der mir mein Bad renoviert, ich glaube, dass wenn wir mehr Badrenovierungen sehen, dann haben wir nicht notwendigerweise mehr Infektionen, aber vielleicht können die Leute, die das Bad renovieren, gerade zumindest irgendwelche Hilfskräfte zusätzlich einstellen, die ansonsten arbeitslos wären. Also es ist ein bisschen, ich versuche ein bisschen plakativ zu machen, aber
ja, die Wahrheit ist immer konkret. Ja.
Genau, die Wahrheit ist konkret und genau da, in dem Sinne, wenn man es, ich sag ja, also man muss es wirklich zweiteilen. Der erste Teil ist, macht man es ja oder nein? Da gab es unterschiedliche Meinungen. Christian hat jetzt ein gutes Argument dafür geliefert, warum man es machen soll. Das Gegenargument ist eben zu sagen, naja, am Ende ist es doch zu gefährlich, die Wirtschaft zu stimulieren, weil am Ende dann doch die Leute mit dem übrigen Geld, irgendeiner geht dann doch in die Disco, fährt doch in Urlaub und alle diese Sachen. Also da gibt es unterschiedliche Meinungen und welcher Kanal da am Ende überwiegt. Da kann man ja, das kann man letztlich auch wir allwissenden Ökonomen, nahezu allwissenden Ökonomen wissen das natürlich nicht. War jetzt ein Witz, Ironie aus. Aber Olaf Scholz hatte, der Punkt ist auch insofern egal, weil Olaf Scholz hatte politisch, oder die Koalition hatte politisch entschieden, genau, dass wir einen Wumms machen. Also dann ging es halt nur noch um die Frage, was machen wir eigentlich in Wumms, ja? Und wenn man dann eben diesen Konsum stimulieren will, da gab es halt die Sachen, ich glaube, wir haben da auch das letzte Mal darüber gesprochen, mit der temporären Mehrwertsteuersenkung, die eben darauf abzielt, dass die Leute jetzt im zweiten Halbjahr möglichst viel kaufen, dass man gibt weiter Investitionsboni sozusagen für die Unternehmen, man gibt weiterhin Liquiditätsassistenz für die Unternehmen, man gibt den Leuten, also den Eltern, einen Scheck sozusagen, einen Extra-Scheck, dass sie sich was kaufen können. Das vor allen Dingen hat eine soziale Komponente, das ist ein Reintransfer, vor allen Dingen für ärmere Leute, die das dann eben nicht mit dem Kinderfreibetrag sozusagen wieder verlieren. Und da hat man so eine ganze Kette von Maßnahmen gemacht, um diesen Wumms dann durchzuführen. Und das muss noch evaluiert werden, klar.
Ich wollte gerade fragen, klappt's denn? Seht ihr da schon irgendwas?
Das kann man jetzt noch nicht sagen. Okay. Ich kann sagen, dass einige Aspekte dieses Konjunkturprogramms auch wissenschaftlich evaluiert werden. Und dann kann man später sagen, von der Theorie her, das ist jedenfalls auf dem Stand der, sagen wir mal, dem, was wir wissen. Jetzt muss man mal gucken, was passiert. Also wie gesagt, insofern in dem Sinne war es auch jedenfalls wir, ex ante kann man sagen, es war ein gut begründetes Konjunkturprogramm. Oder die Maßnahmen waren gut begründet. Ob man es hätte machen sollen oder nicht, da bin ich, wie gesagt, ein bisschen sozusagen zwiegespalten.
Vielleicht ist ja am Ende tatsächlich eine politische Entscheidung, ob man es macht,
genau,
ob man es nicht macht.
Es ist eine politische Entscheidung, die auch Olaf Scholz dann politisch verantworten muss, am Ende des Tages.
Aber es gibt vielleicht einen sozusagen Grundtenor in diesem Konjunkturprogramm, der auffällt, der uns ein bisschen auch wieder zu dieser Koalitionsgeschichte, die man dahin zurückbinden kann. Und sagen, was ist die Linie? Und es gibt, aus meiner Sicht, ist das Überraschende ein Stück weit an diesem Konjunkturprogramm, ist eines, das ist ein sehr liberales Konjunkturprogramm.
Das Interessante ist, was nicht drin ist.
Ja, es gibt besonders wenig vor. Holger, du sagtest gerade Konsumgutscheine.
Helikoptergeld hätte ich.
Ja, aber das ist ein Stück weit, es ist ja dicht an so etwas dran. Also nicht an den Konsumgutschein, sondern an dem Helikoptergeld. Also es gibt halt wenig vor, was ich damit machen soll. Es sagt halt nicht, ich senke nur die Mehrwertsteuer für Autos, weil ihr sollt euch alle Autos kaufen. Oder ihr sollt alle die Häuser jetzt irgendwie dämmen und die Heizungen austauschen. Sondern dieses Konjunkturprogramm versucht ein ganzes Stück weit das an Konjunkturpolitik zu emulieren durch fiskalische Maßnahmen, also durch Maßnahmen über Steuern und Transfers, was normalerweise Geldpolitik machen würde. Ja, normalerweise würde man denken, in so einer konjunkturellen Krisensituation senkt Geldpolitik die Zinsen und verändert damit auch dann Inflationserwartungen und die relativen Kosten von Konsum heute zu Konsum in einem halben Jahr.
Hätte hier überhaupt noch irgendjemand Zinsen senken können?
Genau, das ist halt der Punkt. Die EZB kann die Zinsen nicht mehr substanziell senken. Da kann man lange drüber diskutieren, was sie machen kann, ob sie tatsächlich die Zinsen auch senken kann. Aber da gibt's auch eine spannende ökonomische Literatur und Diskussion zu, inwiefern es da Probleme gibt. Die müssen ja über das Bankensystem überhaupt an die Haushalte weitergegeben werden. Geben die Banken Zinssenkungen, die negativ sind, Negativzinsen überhaupt an Haushalte weiter, an Unternehmen weiter? Was passiert da? Welche Auswirkung hat das auf das Bankensystem? Anderes Thema. Tendenziell ist die Sichtweise, die EZB ist bei den Zinsen am Limit. Die kann da nicht mehr die Zinsen senken. Und jetzt kann aber der Fiskus was sehr Ähnliches tun. Indem er die Mehrwertsteuer heute temporär senkt, ist es eben für dieses halbe Jahr besonders günstig zu konsumieren. Und nach dem 31.12. wird es wieder teurer. Und dementsprechend ziehe ich Konsum vor.
Und das Gleiche wurde übrigens mit Investitionen gemacht. Man hat eben die AFA erhöht, also sind die Abschreibungen temporär erhöht. Das heißt, die Abschreibungen auf Investitionen, die Unternehmen machen können, hat man temporär erhöht. Das heißt, wenn du heute eine Investition tätigst, kannst du die schneller abschreiben und damit heute Steuern sparen, im Gegensatz zu in der Zukunft. Mhm. Also das ist genau derselbe Mechanismus, dass also die Investition heute einfach billiger für dich ist. Mhm. Ne? Man hat eben durch diese Einzelmaßnahmen, die aber dann doch genau, das stimme ich Christian zu, diesen liberalen Charakter hat, eben versucht, Geldpolitik zu emulieren. Und es ist eben interessant, was nicht drin ist oder nicht so sehr drin ist. Ja? Eine Koalition mit grüner Beteiligung hätte das sehr viel mehr. Und übrigens wurde ja das Paket auch von linker und vor allen Dingen grüner Seite genau deshalb kritisiert. Ja, hätte da sehr viel mehr reingeschrieben, bitte, jetzt müssen die alten Ölheizungen saniert werden und solche Sachen.
Hatten wir auch bei der Lufthansa, wenn wir euch schon so viel Lufthansa, Kohle geben, dann müsst ihr euch auch verpflichten, in Zukunft noch mit der Hälfte Sprit zu fliegen oder
irgendwie sowas. Und das hat Olaf Scholz ganz bewusst nicht gemacht. Und ich glaube tatsächlich, kann man natürlich sagen, das ist alles CDU-Handschrift, glaube ich aber nicht. Ich glaube tatsächlich, dass das selbst auf zum Großteil auch auf Olaf Scholz und dann doch liberalen, sozialliberalen in dem Fall Impetus zurückgeht. Mhm. Und insofern gäb's da Unterschiede zu einem Paket, das eben eine GRR-Koalition gemacht hätte.
Jetzt haben wir einen Wumms. Es kann uns ja passieren, dass wir unser Pulver verschießen und die Pandemie jetzt zum Herbst erstmal so richtig losgeht, weil ist ja möglich, dass wir noch gar nichts gesehen haben. Haben wir ja auch in Deutschland vergleichsweise wenig. Falls wir unser Pulver jetzt verschossen haben mit diesem Wumms, könnten wir uns einen zweiten Wumms überhaupt noch leisten?
Also ich glaube, als erstes Mal, wir können uns relativ gut noch leisten, diesen Bazooka-Teil nochmal in den Herbst reinzuziehen.
Ja.
Ja.
Also nochmal 10% auf die Staatsverschuldung drauf.
Nochmal entsprechend,
genau. Okay.
Mhm. Ja, das ist nicht schön, klar, aber die Frage ist eben, was das weniger schlimme Ergebnis ist. Mhm. Und die Frage von Konjunkturstimulus, ja, also sicherlich nicht hilfreich wäre, dann zu sagen, jetzt verlängern wir die Mehrwertsteuersenkung.
Ja.
Ja, weil der zentrale Wirkmechanismus ist nicht nur die Senkung, sondern auch das Wiederansteigen. Und das funktioniert nur, wenn man glaubwürdig ist. Mhm. Andere Länder haben damit experimentiert und sind genau in diese Glaubwürdigkeitsfalle getappt. Also Italien hat das versucht. Ja, hat versucht, die Konjunktur dadurch zu stimulieren, indem sie zwar nicht die Mehrwertsteuer gesenkt haben, aber fest versprochen haben, die Mehrwertsteuer in der Zukunft zu erhöhen.
Aha. Und ist dann nicht gemacht.
Und das ist dann, und was dann genau passiert ist, ist, das war dieser Termin für die Mehrwertsteuererhöhung war kurz nach der letzten Wahl in Italien, der avisierte Termin, das war dann 2017, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da hätte die Mehrwertsteuer in Italien steigen sollen und alle populistischen Parteien sind halt angetreten mit dem Wahlversprechen, wir setzen diese Mehrwertsteuererhöhung aus. Mhm. Und wenn man hinreichend feste daran glaubt, dass eine solche Mehrwertsteuererhöhung nicht kommt, weil man halt schon mal seine Glaubwürdigkeit verspielt hat, dann wirkt die auch nicht mehr. Ja, dann wirkt die nicht mehr konjunkturstimulierend, in der Zukunft die Mehrwertsteuererhöhung zu versprechen oder die Rücknahme der Mehrwertsteuersenkung zu versprechen. Also ich glaube, da ist wichtig, Glaubwürdigkeit beizubehalten und einfach sich auch an das zu halten, was man ankündigt. Was nicht heißt, dass man nicht andere Arten hätte, wie man die Konjunktur anregen könnte. Da wird man sicherlich
Man könnte weiterhin Checks schicken. Ja. Man könnte wie die Amerikaner Checks schicken. Man kann Kurzarbeit machen. Wobei, da würde ich Christian vielleicht nicht widersprechen wollen, aber noch eine Nuance reingeben wollen. Klar, man kann die Bazooka weitermachen, aber gerade bei der Kurzarbeit, je länger dieses Kurzarbeitergeld gezahlt wird, desto mehr unterdrückst du, was die Ökonomen etwas hochtrabend Reallokationsprozesse am Arbeitsmarkt nennen. Ja, also heißt das? Genau, jetzt müssen wir es erklären.
Ja.
Der Punkt ist eben, Kurzarbeitergeld ist für die kurze Frist super gut, war genau das Richtige im Frühjahr. Aber der Punkt ist, wenn es jetzt weitergeht, je länger sozusagen das andauert, muss man sich ja auch schon mal klar machen, sind dann eigentlich bestimmte Geschäftsmodelle für die Zukunft noch tragbar? Ja, also gibt's da noch so eine große Reisebranche, so eine große Flugbranche, so eine große Konzertmessebranche etc. etc. Ja, und wenn ich denen natürlich Kurzarbeit zahle, dann werden die sich nie ändern, dann bleiben die halt und dann findet eben, das ist der Fachbegriff, die notwendige Reallokation. Das heißt, dass die Arbeitnehmer, die in diesen Branchen arbeiten, sich langsam aber sicher dann doch mal in vielleicht profitablere Geschäftsbereiche oder Sektoren umschauen, das findet eben nicht statt. Oder das wird durch ein zu großzügiges oder zu lang andauerndes Kurzarbeitergeld dann eben verhindert. Und das eine kapitalistische Ökonomie, diese Reallokation übrigens, die findet ständig statt. Ja, also eine normale, das vergiss mal Corona und Covid, ja, in so einem normalen Quartal in der deutschen Wirtschaft werden riesige Mengen von Arbeitnehmern in Umgeschichte zwischen Firmen, aber auch zwischen Sektoren. Und das hält sozusagen so eine Marktwirtschaft tatsächlich, das ist Lebensblut so einer Marktwirtschaft, ja. Und hält eine Marktwirtschaft auch am Leben. In Amerika geschieht, mit Hire and Fire geschieht es noch mehr, noch viel mehr. Kann man durchaus kritisch sehen von deutscher Sicht. Aber auch in Deutschland findet das statt. Es ist nicht so, dass Deutsche immer so, dass, klar, es gibt auch die Karrieren, einmal Daimler, immer Daimler, wie man früher gesagt hat, ja klar, aber das ist ja vielleicht auch nicht mehr der typische Berufsverlauf, ja. Und je länger sozusagen dieses Kurzarbeitergeld gezahlt wird, desto mehr wirkst du diesen Erneuerungsprozess, sagen wir mal, der immer sozusagen stattfindet und auch stattfinden soll, damit die Ökonomie weiterkommt, den wirkst du halt ab. Und je länger du das zahlst, und wie gesagt, es gibt gute Gründe, das weiterhin zu zahlen. Ich bin gar nicht dagegen, das weiter zu zahlen. Aber die, sagen wir mal, die Folgeschäden können durchaus, die werden halt immer größer, je länger man das tut. Insofern ist es nicht so ganz einfach zu sagen, wir machen die Bazooka einfach nochmal. Bazooka hauptsächlich Kurzarbeitergeld. Und dasselbe gilt auch für Firmen, für, sagen wir mal, Liquiditätsassistenz. Wenn du denen halt weiterhin Geld bezahlst, dann gehen die eben nicht Konkurs. Und dann gibt's ja so böse Zungen von der FDP, die jetzt schon sagen, wir machen hier staatlich sanktionierte Konkursverschleppung. Das ist Propaganda, aber es hat auch einen wahren Kern. Wenn es zu lang geht, dann ist es tatsächlich staatlich finanzierte Konkursverschleppung.
Das könnte man auch politisch aber dann doch tatsächlich justieren, dass man sagt, so, liebe Reisebranche, ihr kriegt jetzt noch ein Jahr lang Kurzarbeitergeld, danach läuft das, weiß ich nicht, jeden Monat 10% weniger. Überlegt euch was. Also dass man praktisch dem Strukturwandel einen Aufschub verschafft dadurch.
Das kann man machen. Interessanterweise hat man aber genau das Gegenteil gemacht. Man hat das Kurzarbeitergeld ist jetzt so strukturiert, dass je länger du arbeitslos bist, desto mehr bekommst du zurzeit. Also das ist nicht gerade.
Das ist ein bisschen unglücklich.
Unglücklich gelaufen. Da kann man durchaus auch Olaf Scholz kritisieren, was das angeht.
Ja, wobei das ist, glaube ich, ein politischer Aushandlungsprozess auch gewesen. Ne? Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig, da hat Rüdiger natürlich recht. Wenn man die Dinge sehr lang zieht, dann steigen da die Nebenwirkungen. Man kann halt auch einen menschlichen Patienten nicht ewig lange ins Koma schicken, ohne dass da nicht irgendwie die Nebenwirkungen problematisch sind. Und so ähnlich ist es, sieht es auch bei der Wirtschaft aus.
Das Bild ist ganz gut. Also das ist tatsächlich so, wenn je länger du im Koma liegst, so atrophieren, so nennen das die Mediziner deine Muskeln. Also mein Vater war zweimal in so einem künstlichen Koma und der konnte danach nicht mehr laufen. Der musste laufen lernen, weil die Muskeln nicht mehr da waren. Und so ähnlich ist es auch in der Ökonomie. Es sind diese Muskeln, die sozusagen auch die versteckten Muskeln, ja, laufen, man stellt sich ja so, wenn man normal laufen kann, stellt man sich ja gar nicht vor, was für Muskeln man dafür braucht. Das lernt man erst nur, wenn man dann wieder laufen lernen muss, ja. Und das sind dann diese versteckten Muskeln, die sozusagen tagtäglich für uns arbeiten. Und so ist eine kapitalistische oder marktwirtschaftliche Ökonomie auch. Das sind diese Muskeln, diese Umschichtungsprozesse, die uns Kraft geben, die so einer Wirtschaft eben Kraft geben, die man dann eben tatsächlich, atrophieren lässt, also absterben lässt, und wenn die dann weg sind, das kostet uns. Also das ist nicht unproblematisch.
Ich habe hier noch jede Menge Notizen auf meinem Zettel stehen. Das heißt, nach der ersten Folge der Wirtschaftskunde wird es noch mindestens 5 weitere Folgen geben, denn ich habe 5 Komplexe identifiziert, über die wir noch ganze Sendungen lang reden können, beziehungsweise ihr die ganze Sendung lang reden könnt, und ich frage dann immer doof dazwischen. Ich habe mir eine Ausstiegsfrage überlegt. Also wir Radioleute haben ja auch immer eine Einstiegsfrage, eine Ausstiegsfrage. Die Einstiegsfrage hat nicht so gut funktioniert, habe ich festgestellt. Ich guck mal, ob die Ausstiegsfrage funktioniert. Wie geht's denn eigentlich der Weltwirtschaft?
Schlecht.
Schlecht, ja klar. Sehr das liegt eben daran, dass so eine Pandemie auf gut Deutsch gesagt scheiße ist. Ja, also so eine Pandemie kostet. So eine Pandemie frisst Wohlfahrt auf. Und das darf man nicht vergessen. Wir sind ärmer. Wir sind jetzt, also jetzt vielleicht nicht permanent, aber wir sind eine Zeit lang ärmer geworden. Und das ist nicht so schön. Ja, und zwar die gesamte Welt. Und wir können durch diese ganzen Maßnahmen können wir so ein bisschen verteilen, wer ärmer wird oder abfedern, dass nicht einige ganz arm werden und andere gar nichts passiert oder so. Aber das kann man ein bisschen so verteilen. Aber am Ende des Tages ist so eine Pandemie halt einfach ein blödes Ding für die Ökonomie. Deswegen sage ja ich immer, das beste Konjunkturprogramm wäre halt ein Impfstoff. Ja, das ist das allerbeste Konjunkturprogramm. Impfstoff als Stand-in, jetzt sagen wir mal, wir müssen dieser Pandemie Herr werden, ja, entweder durch eine Wunderdroge, die das sicher heilt, oder eben durch einen Impfstoff. Erst dann wird die Wirtschaft wieder völlig normal zurückkehren.
Ja, und wenn man sich anguckt, wo ist sozusagen das ausgelöste Leid am größten, wenn man in die weniger entwickelten Länder guckt, dann haben wir da ganz dramatische Auswirkungen natürlich durch diese Pandemie. Und interessanterweise oder üblerweise fällt da auseinander, wie gefährlich für die typische Bevölkerung in den Ländern tatsächlich die Pandemie ist, weil die weniger entwickelten Länder meistens eine jüngere Bevölkerung haben und das schlägt so stark durch. Haben wir eigentlich von der Gesundheitsseite dort die weniger schlimmen Auswirkungen, gegeben die Zahl an Infektionen, die es gibt, wenn man insbesondere nach Afrika guckt. Aber die Auswirkungen auf die Wirtschaft, die sind eben besonders dramatisch. Warum? Weil einerseits die urbanen Zentren dieser Ökonomien besonders stark betroffen sind. Ja, wir haben da viel größere Agglomerationen als in entwickelten Ländern. Und die sind natürlich für so eine Pandemie problematisch. Und das andere ist die Einbindung in internationale Wertschöpfungsketten.
Auf gut Deutsch gesagt, wenn hier bei uns keiner mehr billige T-Shirts aus Bangladesch kauft, verdient der Bangladeschi überhaupt gar nichts mehr. Ne?
Richtig. Und womit du umgekehrt eben sehen kannst, wie wichtig für Wohlstand und Entwicklung in diesen Ländern internationaler Handel ist. Wie viel es dort hilft, dass es internationalen Handel gibt, selbst wenn das T-Shirt katastrophal schlechten Arbeitsbedingungen und zu extrem niedrigen Löhnen produziert wird, ist es immer noch besser, das wird produziert, als würde es nicht produziert. Dass ich da der Meinung bin, dass man sich wünschen würde, dass man Gewerkschaftsbildung in solchen Ländern befördern könnte, ist ein anderes Thema. Mhm. Aber du siehst eben, wie internationaler Handel für Entwicklung und damit auch für wirklich Wohlstand im engsten Sinne, also für das Minimum an Wohlstand in diesen Ländern notwendig ist. Und wir haben in Deutschland eine Situation, wo natürlich mit einem 10% Rückgang vom Bruttoinlandsprodukt das ein dramatischer Konjunktureinbruch ist. Und dann haben wir andere Länder in Europa, wo der Einbruch noch schärfer ist, Spanien und Italien insbesondere.
UK 20%.
UK auch, ja. Das ist alles ganz, ganz fürchterlich, aber das sozusagen, wir kommen natürlich auch von einem ganz anderen Niveau. Ja. Und wenn du dann in die weniger entwickelten Länder guckst, dann ist das ein riesiges Thema, ja.
Ja klar, man muss sich ja nur mal überlegen, wie wenn wir auf 1980 fallen, ja okay, mein Gott, dann fahren wir halt wieder mit dem Golf 2 durch die Gegend. Aber wenn die auf 1980 fallen, dann verhungern die auf der Straße.
Ja, absolut, absolut. Und wir haben natürlich auch viel einfachere Möglichkeiten, auch für die nächste Generation, auch wenn man sich da vielleicht wünschen würde, mehr wäre passiert, die Auswirkungen für Beschulung etc. Mhm. Abzufangen, ja, weil wir einfach elektronische Medien zur Verfügung haben oder im Zweifelsfalle wie Portugal halt, wie du sagst, auf 1980 zurückfallen, ja, einfach mal Telekolleg für alle Schüler ins Fernsehen senden können. Das ist in Ländern, wo nicht jeder Haushalt überhaupt einen Fernseher hat, ist das etwas schwierig. Da kann ich das nicht machen. Da kann ich nicht im Zweifelsfalle alle dadurch erreichen, dass ich zwar nicht mehr Schule so richtig mache, aber zumindest halt Fernbeschulung im Zweifelsfalle durch Fernsehen, wenn nicht irgendwie durchs Tablet oder den Computer. Aber also die Substitutionsmöglichkeiten sind halt ganz andere. Und damit, wenn da für eine Generation ein ganzes Schuljahr verloren geht, wo sowieso schon so wenig Schuljahre in diesen Ländern sind, dann wirft das gegebenenfalls dramatisch die Entwicklung dieser Länder zurück.
Christian Beyer und Rüdiger Bachmann, vielen Dank.
Ja, gern geschehen, Holger.
Ja, vielen Dank.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.